Von Wim Wenders gibt es die 5 goldenen Regeln von der Filmmacherei.
Und weil unser Job ist, wie wir einen Film, adaptieren wir die auf uns.
Quasi die 50 Regeln von der Strafverteidigung. Also, wir sind bei welcher Regel stehen geblieben?
Beim 38. Die lautet wie folgt. Warum solltest du in einem Trailer sitzen, während deine Crew arbeitet?
Also Trailer ist irgend so ein Wohnmobil.
Mhm.
Während deine Crew arbeitet. Warum solltest du das machen, ja?
Ja, man sollte es machen, aber es ist jetzt nicht ganz einfach zu adaptieren, muss ich sagen.
Also man könnte so sehen, wenn der Staatsanwalt wie wild schafft und ermittelt und die Polizei und du dich quasi zurücklehnst. Es gibt doch so Anwälte, die sagen, und Anwältinnen, die sagen, ja, ich wegen der Untersuchung kann ich ihnen nicht helfen, ich plädiere dann vor Gericht. Mhm. Also wenn man wie die Ermittlungen völlig laufen lässt und sich da nicht versucht, aktiv einzubringen.
Ja, das stimmt.
Das wäre eine Adaption. Mhm. Oder wenn das Gericht die Akten nicht wirklich gut kennt, dann sitzt es auch ein bisschen im Trailer und wir schweibeln unter den Staatsanwalt und versuchen zu plädieren und
ja,
dann wirklich auf Resonanz stoßen im Sinn von, dass man gehört wird.
So generell, das ist so immer wieder ein bisschen auftauchende Problem, dass wir ja eigentlich alle am gleichen Strang ziehen.
Ja, wir möchten eine Reibung zu möglichst guten, richtigen Ergebnissen.
Mhm.
Das nennt sich Rechtsstaat. Und wenn ich so jetzt einen Trailer denke, kommt mir ein bisschen das ZMG Zürich in den Sinn. Die sind ja, über die hat man das Gefühl, wenn man den Entscheid liest, dass nicht einmal die Eingabe von der Verteidigung gelesen haben. Das gilt natürlich absolut nicht für alle ZMG-Richter, möchte ich klar sagen. Aber es gibt da schon Leute, wir haben es schon erlebt, dass wir im Urteil sogar schon Erwägungen hatten von Sachen, die wir nicht einmal gesagt haben.
Das ist richtig,
entgegen der Ansicht der Verteidigung. Also haben sie antizipiert und nachher nicht mehr rückgeprüft, ob man das wirklich gebracht hat. Das.
Dabei habe ich plädiert, muss man sagen. Also es ist nicht so, dass ich das schriftlich eingegeben habe und man hat es nicht gelesen. Sie haben mir theoretisch zuhören.
Aha, dann haben sie es einfach vorgeschrieben und nicht mehr rausgestrichen.
Wahrscheinlich. Aber ich habe dann gelacht und dachte, ja, genau, den habe ich nicht gebracht. Aber okay, die anderen 20 Sachen hat er nicht genommen, ist
ja
gut.
Ja. Ich hatte einen grossen Menschenhändlerfall gehabt und die Staatsanwaltschaft hat so einen Betrieb gemacht, dass das hat wahrscheinlich aktenmässig einen Raum gefüllt. Und dann bist du als ZMG gar nicht mehr in der Lage, das zu überblicken. Vor allem, wenn es dann jedes Mal noch ein anderer ZMG-Richter ist. Irgendwie wäre vielleicht das System gescheiter, wenn ein ZMG-Richter die ganze Untersuchung dabei bleibt. Weil dann sieht er ja auch mal ein bisschen die Verdichtung, was passiert Neues, was ist dazugekommen. Und ich hatte eben so einen Fall, der jetzt hinten raus im abgekürzten Verfahren erledigt wird. Jedes Mal haben sie es bewilligt und haben gar nicht gesehen, wie gering eigentlich die Verdachtslage ist. Mhm. Einfach erdrückt von irgendwie 7 Jahren Ermittlungen. Ja, ich finde das einmal tragisch und das führt dann auch ja zu einer Zwangslage in der Haft, weil du wie weißt, okay, sie können es gar nicht mehr überblicken und sie werden einfach im Zweifel bewilligen. Und dann sind wir jetzt in dem Fall wie gezwungen gewesen, das abkürzte Verfahren zu gehen, weil wir haben einfach müssen, oder? Ich konnte 11 Monate über, also nichts. Aber wir haben es einfach müssen abbrechen, weil anders wäre wahrscheinlich noch 7 Jahre, also wäre noch ewig gesessen.
Ja.
Ja, nein, ich finde, das Haftsystem in der Schweiz ist sehr unglücklich und die Haftquoten sind auch so brutal hoch, im Schnitt 96% in der Schweiz. Und
krass.
Das kann doch nicht sein, oder?
Nein.
Und vor allem, wenn man dann neu die StPO schaut, wo man ja dann das Gefühl bekommt, es ist eine höhere Schwelle.
Ja, ich hoffe, dass da ein bisschen ein Umdenken gibt. Also ich habe jetzt zum Glück einen Fall, wo mir meinem Klienten attestiert hat, der auf hoher Flucht war. Und es passiert also gar nichts, also ist mittlerweile draußen und logischerweise immer noch schön brav da. Also,
ja, sie ist sogar, glaube ich, durfte über Weihnachten heim ins Ausland und ist wieder gekommen.
Richtig.
Ich habe aber das Gefühl, wenn ich, jetzt ist natürlich alles nicht evaluiert, aber ich habe das Gefühl, es gibt schon eine neue Generation am ZMG, die es doch deutlich ernster nimmt.
Ja gut, aber ich meine, es ist ja auch einfach fundamental wichtig. Du nimmst einen Menschen die Möglichkeit, sein Leben frei zu gestalten. Und in gewissen Situationen müssen wir nicht darüber reden, das ist klar, aber so Grenzfälle, also irgendwie dort mal ein bisschen genauer anschauen, irgendwie finde ich, oder ja, also ich meine, wir geben uns ja Mühe bei der Eingabe, ich schreibe einfach irgendeinen Seich. Und dann irgendwie merkst du, dass es gar keine Sekunde irgendwie auf das eingegangen, was du gesagt hast, und hast eben vielleicht noch einen Punkt.
Gut, das ist die Begründungsdichte von diesen Entscheid, wo einfach auch viel zu wenig eingefordert wird vom Bundesgericht. Es langen ja irgendwelche Textbausteine. Hauptsache es steht, die Verhältnismäßigkeit ist gegeben. Oder musst du dann nicht einmal sagen, warum?
Nein.
Und das persönliche Leid wird ja nie gegen den Freiheitsentzug abgewogen, also nein, gegen das Ermittlungsergebnis. Und darum ist man ja sogar für einen potenziellen Strafbefehl in Haft.
Ja, das ist so. Ja, und ich finde, ich meine, es gibt ja wirklich genug Ersatzmaßnahmen, dass man da ein bisschen grosszügiger ist. In einer Fluchtgefahr von jemandem, der schon lange da ist, kannst du jetzt echt mit einer Fußfessel entgegnen oder mit irgendwelchen anderen Auflagen. Die gehen nicht. Das ist ihr Zuhause da.
Ja, und auch wenn es ein Strafbefehl oder irgendeine Strafe im Bedingten bedingt und er will jetzt flüchten, ja gut, dann machen wir ein Auslieferungsbegehren und dann hast du ihn ja wahrscheinlich wieder. Und falls er irgendwo, wo er in den Bahamas ist, Bernard Carré ist doch in den Bahamas gewesen, wo sie nicht ausgeliefert haben, okay, das ist aber, glaube ich, Straf genug, oder? Ja. Fern von Heimat und
das. Nein, eben, es gibt ja, ich weiß nicht, das haben wir irgendwann mal im Studium gehabt, das war ja gestern gewesen, dass in der Regel alle Flüchtlinge kehren wieder zurück. Die Frage ist, wann, aber sie kommen wieder zurück. Gut, zurück zu 39 Dury. Ich bin überfragt. Also, lass sie keine Gleise legen, bevor du wirklich durch deinen Sucher geschaut hast.
Also ich verstehe es so, das heisst, du sollst quasi zuerst überlegen, bevor du losmarschierst oder andere in Bewegung setzt.
Ja, das haben wir auch überlegt, ja. Ja, das ist eine gute Regel. Hilft. Wobei, es ist ja schon nicht einfach. Ich meine, du kommst in eine Zelle rein und musst die Strategie dir aus dem Ärmel zaubern, sozusagen. Du hast also nicht so lange Zeit, durch den Sucher zu schauen. Beziehungsweise, was willst du suchen? Zellenwand. Infos hast du eigentlich keine, außer das, was deine oder der Klient sagt. Aber im Endeffekt stimmt es natürlich schon.
Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt mir die Rolle vom Staatsanwalt einnehme, gedanklich, weißt du, wie sehr, wenn du delegierst, oder? Wenn du delegierst, wie sehr hast du die Zügel in der Hand? Oder wie sehr delegierst du einfach mal allgemein und sagst, schau mal, tun alles Nötige erheben? Oder wie sehr bist du Teil von der Ermittlung und Teil mit der Polizei, gehst mit?
Ja, und gehst konkrete Aufträge, find das, das und das raus und nicht, mach mal.
Da haben wir ja auch riesen Unterschiede, je nach Staatsanwalt.
Mhm. Und ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich, wie handhaben sie es dann also zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Nimmt man das Telefon in die Hand und fragt, hey, wie bist du? Was hast du gemacht? Haltest du mich auf dem Laufenden? So ein bisschen vor zu, nicht erst mit der Reporterstattung am Schluss. Da gibt es alles.
Es gibt ja Fälle, wo man das Gefühl hat, dass die Polizei die Verfahrenshoheit hat.
Ja, zumindest.
Also man telefoniert mit dem Steher und merkt, er kennt den Fall nicht.
Ja.
Dann das 40. Du brauchst von Anfang an einen guten Titel. Dreh den Film nicht mit einem Arbeitstitel, den du hasst.
Gut, schaffen mit etwas, was man hasst, ist eh keine gute Idee. Das gilt für alles.
Das wäre doch noch eine Idee, dass man Pfeil unter einem Titel fasst. Also bei dir schreibt man ja das Plädoyer und man weiss eigentlich, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben, hätte man eigentlich einen Titel. Weißt du, wenn jetzt quasi der Straffall oder deine Verteidigungsposition würdest du als Film anschauen. Mhm. Dann gibt es doch so Fälle, wo du ganz klar einen Titel setzen und andere nicht.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde jetzt ehrlich gesagt, das ist die erste, was so gar nicht stimmt. Wo man gar nicht auf uns adaptieren kann. Weil bei uns ist ja alles derart rollend. Also weißt
ja,
du,
aber
du
nein, sagst, nein,
einen Arbeitstitel für deine Arbeit.
Also, ja, aber jetzt überleg doch einmal. Ein Strafverfahren fährt doch damit an, dass ein Verdacht ist. Das ist ja schon mal ein Titel. Also die Polizei hat einen Titel und der Titel ist, es könnte etwas passiert sein, das ist ihr Blick, das ist ihr Fokus.
Ja, wenn du sagst, du brauchst von Anfang an einen Titel und nicht einen Arbeitstitel, den du hasst. Du brauchst ja eigentlich die Überschrift über das ganze Verfahren. Und was soll denn das heissen? Schuldig, unschuldig, Freispruch, Einstellung, Strafbefehl.
Nein, er ist ein Mörder. Er ist...
Das ist vielleicht ein Arbeitstitel, den ich hasse.
Nein, aber ich wollte eigentlich damit nur sagen, natürlich haben sie nicht einen Titel. Wobei, ihre Aktionen haben ja immer so lustige Titel. Aber die haben ja schon im Sinn eine Hypothese.
Ja, okay.
Ich würde es vielleicht so adaptieren, jetzt auf die Staatsanwaltschaft, auf die Ermittlungsbehörde kehrt, bist auch bereit, allenfalls von deinem Titel abzukommen.
Mhm.
und ließ auch Polizeirapport genauso kritisch wie eine Selbstanzeige. Weil das ist auch immer einfach eine Sicht auf etwas.
Oder unsere Eingaben.
Oder unsere Eingaben, ja.
Ja.
Weißt du, das finde ich auch so lustig, dass Selbstanzeigen völlig kritisch gegenüberstehen. Machst du ja Selbstanzeigen meistens nicht zum Verheimlichen, sondern
nein, gar nicht.
Zum Schlimmes verhindern. Und dann versuchst du ja, also nach Möglichkeit umfassend zu sein, dass es eben abgeschlossen ist, dass du eben Kredit hast. Und dann finde ich auch mal lustig, wie sie doch völlig nicht wissen, wie der mir umgeht. Aber Polizeirapport, die lesen sie ja für bare Münzen. Mhm. Und die Polizei ist ja mal auch nicht losgelöst von Interessenlagen. Also natürlich nicht persönliche Interessen, aber doch von Blicksichten, die auch auf die Interessen einwirken.
Ja, natürlich, es ist ja ihr. Also, sie tun ja etwas aufschreiben, was sie so wahrgenommen haben, empfunden haben. Und da ist die Persönlichkeit ja noch total drin. Unabhängig sogar noch vom Blick, den sie haben, wie sie Polizist oder Polizistin mhm. sind. Ja. Sondern auch die Persönlichkeit an sich.
Also ich finde nicht, ich gebe dir nicht recht, Nina, ich finde das ein wunderbarer...
Gut, ich habe es auf uns bezogen, auf uns Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger. Aber ja, ist gut, da sind wir uns mal wieder nicht einig.
41. Im Allgemeinen ist es besser, keine Paare zu beschäftigen. Aber natürlich gibt es Ausnahmen. Also es gibt ja Berufe, wenn ich jetzt wieder reingrätsche. Es gibt doch Berufe, dabei müsste ich besser lernen zuzuhören. Ich habe mir ja vorgenommen, dem Jahr besser zuzuhören. Aber es gibt doch Berufe, wo ganz viele Pärli zusammenarbeiten. Zum Beispiel bei Architekten. Es gibt ganz viele Büros, wo Pärli zusammenarbeiten. Gibt es ja bei der Anwaltschaft eigentlich nicht.
Bei der Anwaltschaft nicht so, ja, das stimmt.
Dann bei der Staatsanwaltschaft?
Gibt es, glaube ich, ein bisschen häufiger.
Aber dann ist es mehr so Vorbüro, Staatsanwaltschaft. Das kennen wir. Gibt's kennst du ein paar Staatsanwältinnen und Staatsanwalt?
Nein, es ist ein bisschen weiter. Wir müssen die Jugas auch noch reinnehmen.
Ja. Aber ich kenne jetzt nicht. Es kann ja gar nicht sein, dass das nicht gibt.
Es gibt sicher, es gibt alles. Es gibt auch Anwälte, die mit Anwältinnen zusammen sind. Und umgekehrt und alles Mögliche.
Aber Strafverteidigerinnen mit Strafverteidiger gibt es nicht. Gibt es das?
Ich frage nicht jedem Anlass, wer oder Willi oder wer ist dein Liebling da drin?
Ja, aber das würden wir schon wissen auf dem Platz Zürich. Ich habe im Kopf, ich behaupte das immer, aber ich weiß nicht, wo ich es her habe, dass die Scheidungsquote von Anwälten generell hoch ist und von Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger nochmal besonders hoch innerhalb von der Anwaltschaft.
Kann ich mir schon vorstellen.
Ah, es gibt, weißt du, es gibt? Es gibt Strafverteidiger und Staatsanwältinnen.
Ja.
Da kenne ich ein paar.
Das gibt es, ja.
Ja.
Es gibt sowieso alles. Schau, im Endeffekt gibt es sowieso alles.
Vielleicht tut das sogar einer möglichen Scheidung entgegenwirken.
Was?
Ja, also wenn du im gleichen Business tätig bist, dann hast du ja wahrscheinlich auch ein besseres Verständnis, was der andere jeweils durchmacht und warum er vielleicht am Abend ein bisschen gestresst ist oder warum er jetzt wieder viel zu spät heimkommt oder warum er alles vergisst.
Oder siehst du einfach nicht mehr.
Ja, auch gut.
Ja, gut.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.